Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily. Morgen Update.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Montag, der 20. September. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Die Astronauten der SpaceX-Mission Inspiration 4 sind sicher gelandet. Bitcoin-Transaktionen sorgen für massiven Elektroschrott. Der Regelbetrieb des Internetzugangs von Starlink ist eventuell ab Oktober möglich. Möglicherweise auch neue Spuren im Fall der Fahndung nach Jan Marsalek. Und TikTok steht wegen seines Umgangs mit der Bundestagswahl in der Kritik. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Christian Mehrmann von Cherry Ventures. Wir haben das Interview bereits am Donnerstag aufgenommen, deswegen ist es nicht mehr ganz taufrisch, beziehungsweise möglicherweise sind wichtigere Dinge passiert seitdem, aber die Themen, die wir besprochen haben, haben es wirklich in sich. Wir haben mal wieder über den Quick-Delivery-Markt gesprochen, beziehungsweise haben rausgezoomt und haben über den gesamten Essensliefermarkt gesprochen, aus aktuellem Anlass, denn Picnic hat eine große Runde gedreht und wir haben gesprochen über die große Finanzierungsrunde bei Discord. Also ihr seht schon, 2 richtig coole Themen, da steckt unglaublich viel Wissen drin. Von daher hört euch das mal an, kommt auch sofort nach den Nachrichten. Jetzt nur wie immer der Hinweis auf die Nachmittagsfolge und da wird es heute bei uns wieder politisch. Wir haben zu Gast Valerie Sternberg-Irvani. Sie ist Co-Präsident und Spitzenkandidatin von Volt, von der Partei Volt hier in Berlin und Direktkandidatin für Berlin-Mitte. Und wir haben relativ ausführlich gesprochen. Ihr wisst ja, wir hatten neulich ja schon Thomas Jatzombek zu Gast von der CDU und wir hatten jetzt am Freitag Dieter Janacek zu Gast von den Grünen. Und jetzt, wie gesagt, Valerie Sternberg-Irvani von Volt. Und es ist eine ziemlich coole Partei, finde ich. Da habe ich mich auch geoutet. Ich habe die auch gewählt im letzten Jahr aus gutem Grund. Aber ob ich das diesmal wieder tue, das verrate ich natürlich nicht. Wir möchten ja hier auch nicht beeinflussen. Aber hört euch mal an, was Valerie zu erzählen hat. Denn das ist ziemlich kontrovers. Also beziehungsweise kontrovers im Sinne von, da steckt viel drin, was vielleicht andere Parteien adaptieren könnten oder wo sie sich vielleicht auch bewusst gegen abgrenzen. Also von daher ein ziemlich cooles Interview. Aus dem Grund auch, weil Volt ja generell noch so ein bisschen wie ein Startup ist. Die gibt es ja erst seit 3 Jahren. Und ja, die haben so ein paar Themen, die für euch auch möglicherweise spannend sind. Von daher, wir möchten ja hier neutral quasi Wahlhilfe leisten, indem wir mehrere Parteien einladen. Wir haben auch Einladungen ausgesprochen an die Linke, an die FDP und an die SPD. Da haben wir noch keine Rückmeldung bekommen, aber wir sind dran. Von daher, hört euch das nachher mal an. Um 14 Uhr geht's weiter. Jetzt die Nachrichten mit Anna Dressel und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen.
Startup Insider Daily. Nachrichten.
All the razzle-dazzle that he does, it's not good, it's not real, it's fake, it's not real.
TikTok unter Beschuss, Fake News zur Bundestagswahl? Der chinesische Konzern TikTok sieht sich zahlreichen Datenschutzvorwürfen ausgesetzt. Neben den laufenden Verfahren kommt ein weiterer hinzu, der insbesondere vor dem Hintergrund der kommenden Bundestagswahl besondere Aufmerksamkeit verdient. In einer neuen Untersuchung hat die Non-Profit-Organisation Mozilla, der Betreiber des Browsers Firefox, aufgezeigt, dass TikTok entgegen seiner ursprünglichen Versprechen Fake News rund um die Bundestagswahl nicht eingedämmt hat. Laut Mozilla habe TikTok dabei 3 konkrete Versprechen gebrochen. So lasse TikTok gefälschte politische Accounts zu, wie beispielsweise @derBundestag oder @Frank-Walter-Steinmeier, über die dann Fehlinformationen rund um die Wahl lanciert werden können. Zum anderen funktioniere TikToks automatisierte Kennzeichnung zur Wahl nicht, weshalb Videos immer wieder falsch gekennzeichnet würden. So steckte hinter Inhalten mit dem #SPD nicht die entsprechende Partei, sondern andere Themen wie Sexual Pleasure Device. Und drittens habe TikTok zu spät mit Faktenchecks zur Wahl begonnen.
I know now that it's against the law what we're doing.
Jedes 10. Cookie-Banner möglicherweise rechtswidrig. Laut einer aktuellen Untersuchung der Verbraucherzentralen verstoßen 10% der derzeit im Einsatz befindlichen Cookie-Banner gegen die Vorgaben des Telemediengesetzes TMG und der EU-Datenschutzgrundverordnung DSGVO. So werden beispielsweise Default-Einstellungen vorausgefüllt, so zum Beispiel durch Weitersurfen akzeptieren sie alle Cookies. Für die aktuelle Studie wurden insgesamt 949 Webseiten aus unterschiedlichen Branchen untersucht. Neben eindeutig rechtswidrigen Bannern gab es viele Banner, die sich in einer rechtlichen Grauzone bewegen. Gegen die eindeutigen Verstöße haben die Verbraucherzentralen 98 Abmahnungen verschickt und 66 Unterlassungserklärungen erwirkt. Zu den verklagten Unternehmen gehören unter anderem der Essenslieferdienst Lieferando, der Online-Musikdienst Napster oder der Fitnessstudio-Betreiber AI Fitness.
We have a lead.
Führt eine aktuelle Mietüberweisung zu Jan Marschalek? Auf der Suche nach dem seit einem Jahr flüchtigen Wirecard-Manager gibt es eine neue Spur. Eine Mietzahlung in Höhe von rund 80.000 Euro aus dem Frühjahr 2021 für den Münchner Wohnsitz der Freundin Marschaleks ging auf dem Konto des Vermieters ein. Abgesendet von einem Mann namens Jamil Uddin Ahmed über eine Großbank aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Staatsanwaltschaft München bestätigte gegenüber dem Handelsblatt, dass die Bank des Vermieters dem Verdacht nachgeht. Ob es sich bei Jamil Uddin Ahmed um einen Decknamen Marschaleks handelt, ist noch unklar. Marschalek und seine Freundin kennen sich seit fast 2 Jahrzehnten und sind seit mehr als 12 Jahren verlobt.
Inspiration 4, on behalf of SpaceX, welcome home to planet Earth.
Astronauten der SpaceX-Mission Inspiration 4 sicher im Atlantik gelandet. Es war das allererste Mal, dass Weltraumtouristen so hoch und so lange im Weltraum kreisten. Nach ihrem 3-tägigen Trip in ihrer Crew Dragon-Kapsel sind die 4 Hobby-Astronauten rund um den Tech-Milliardär Jared Isaacman sicher im Atlantik gelandet. Der SpaceX-Missionsleiter begrüßte das Team mit einer kurzen, aber bedeutungsschwangeren Rede. Im Namen von SpaceX, willkommen zurück auf dem Planeten Erde. Ihre Mission hat der Welt gezeigt, dass der Weltraum für uns alle da ist. Jared Isaacman entgegnete, vielen Dank SpaceX, es war eine irre Fahrt für uns. Auch SpaceX-Einsatzleiter Benji Reed zeigte sich zufrieden und sagte, es war eine sehr saubere Mission von Anfang bis Ende. Der Flug der Inspiration 4 war vor 3 Tagen von Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet. SpaceX geht davon aus, dass künftig bis zu 6 private Flüge pro Jahr stattfinden können. Bitcoin-Transaktionen sorgen für massiven Elektroschrott. Dass das Herstellen der virtuellen Währungen, sogenannter Cryptocurrencies, einen hohen Stromaufwand bedeutet, ist bekannt. Einer neuen Studie mit dem Titel »Das wachsende Elektroschrottproblem des Bitcoin« zufolge entsteht aber auch bei der Produktion von Bitcoin täglich massenhaft Elektroschrott. Nämlich so viel Müll wie beim Entsorgen einer 500.000 Smartphones. Dieser Schrott fällt an, wenn etwa die Hardware, die in sogenannten Kryptofarmen für die Produktion von Bitcoin verwendet wird, ausgetauscht werden muss. Laut der Studie summiert sich der Elektroschrott, der durch das sogenannte Bitcoin-Schürfen erzeugt wird, derzeit auf jährlich bis zu 23.000 Tonnen. Hinzu kommen 272 Gramm Schrott pro Bitcoin-Transaktion und somit also ungefähr 2 iPhone 13 Mini, die im Müll landen. Dies entspricht umgerechnet etwa 500.000 verschrotteter Smartphones pro Tag.
Where is the Wi-Fi? Why is there no Wi-Fi? Huh?
Regelbetrieb des Starlink-Internetzugangs ab Oktober möglich. In seiner typischen Manier hat Elon Musk via Twitter angekündigt, dass der Regelbetrieb des Starlink-Satelliten-Internets ab kommenden Monat möglich sein dürfte. Bislang befindet sich das Unternehmen offiziell in seiner Beta-Phase, die den Namen Better Than Nothing trägt. Mit seinem Tweet reagierte Musk auf die Frage des Twitter-Nutzer Overshield, der wissen wollte, wann die seit Anfang 2020 laufende Beta-Phase beendet werde. Musk antwortete mit 2 Wörtern, nämlich Next Month. TikTok-Mobbing Kinderjahrgang 2010. Frankreich sieht sich mit einem schwer nachvollziehbaren Phänomen konfrontiert. Hier sorgen derzeit Mobbing und Stimmungsmache gegen 10- und 11-Jährige für Kritik und Verwirrung. Unter dem Hashtag Anti2010 wird Kindern des 2010er Jahrgangs in sozialen Medien und dabei besonders auf TikTok gedroht. Zahlreiche Kinder dieses Geburtsjahrgangs haben Anfang September am College angefangen und werden nun von älteren Mitschülerinnen und Mitschülern geärgert. Frankreichs Bildungsminister Jean-Michel Blanquer bezeichnete die Kampagne als dumm und startete als Gegenreaktion den Hashtag Bienvenue au 2010, also herzlich willkommen 2010er. Der Hintergrund der merkwürdigen Entwicklung ist nicht eindeutig geklärt. Möglicherweise geht es um das Computerspiel Fortnite, wo sich jüngere Spielerinnen und Spieler nicht an einige Regeln gehalten haben. Der Zeitung Le Parisien zufolge spielt auch ein Lied der jüngeren Sängerin Pink Lily eine Rolle, in dem sie unter anderem singt: Wir sind die Queens von 2010, 2010 geboren und schon bei allen Trends dabei. TikTok hat den Hashtag inzwischen gelöscht.
You were sentenced to jail.
12 Jahre Haft für Handy-Entsperrer. Ein Mann aus Pakistan wurde wegen des Vorwurfs verurteilt, fast 2 Millionen Smartphones des US-Mobilfunkers AT&T gegen eine Gebühr entsperrt zu haben. Dieser Hack diente dem Ziel, die vertragliche Bindung an das Unternehmen zu umgehen. Zusätzlich hatte er laut Angaben des US-Justizministeriums Helfer via Facebook rekrutiert, um seine Arbeitsleistung zu skalieren. Insgesamt sollen durch ihn und seine Komplizen mehr als 1,9 Millionen Geräte entsperrt worden sein. AT&T beziffert den Schaden auf mehr als 200 Millionen Dollar. Der Mann wurde schließlich 2018 in Hongkong verhaftet, anschließend an die USA ausgeliefert und jetzt zu 12 Jahren Haft verurteilt. Softbank trennt sich von Coupang-Aktien. Die japanische Investmentgesellschaft Softbank ist über ihren Vision Fund am südkoreanischen E-Commerce-Unternehmen Coupang beteiligt. Das 2010 gegründete Unternehmen hatte im März diesen Jahres einen spektakulären Börsengang an der New Yorker Börse hingelegt. Am Ende des ersten Börsentags betrug die Bewertung Coupangs 109 Milliarden Dollar. Der Anteil der Softbank an Coupang betrug 33,1%. Wie die Zeitung Nikkei jetzt berichtet, hat der Investmentfonds 57 Millionen Coupang-Aktien seiner Anteile im Wert von 1,69 Milliarden US-Dollar abgestoßen und damit rund ein Zehntel der Gesamtbeteiligung.
To go with your robot dog.
Roboterhund Spot im Wacheinsatz. Der vierbeinige Roboter Spot ist ab sofort Teil der Sicherheitsüberprüfung in den südkoreanischen Werken des Autoherstellers Hyundai. Im speziellen Fall kommt eine eigene, auf Sicherheit fokussierte Version des Roboters zum Einsatz. Diese ist mit einer neuen Wärmebildkamera und 3D-Lidar ausgestattet und soll beispielsweise in der Lage sein, Brandgefahren zu lokalisieren, Patrouillengänge durchzuführen und zu überprüfen, ob Türen geschlossen sind. Der Automobilkonzern hatte den Spot-Entwickler Boston Dynamics im vergangenen Jahr übernommen.
Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
Nachdem sich die CDU blamiert hatte, als sie die CCC-Entwicklerin Lilith Wittmann wegen Veröffentlichung von Lücken in der CDU-Connect-App auf Basis des sogenannten Hacker-Paragraphen angezeigt hatte, hat die Staatsanwaltschaft jetzt das Verfahren eingestellt. Laut Wittmann wurde die Anklage jedoch nicht wie allgemein erwartet von der CDU zurückgezogen, sondern weil keine entsprechende Sicherung der API gegen unberechtigte Zugriffe stattgefunden habe. Mit einer ungewöhnlichen Aktion wirbt Tesla für seine neue Elektroautofabrik im brandenburgischen Grünheide. Am 9. Oktober feiert der US-Elektroautobauer auf dem Werksgelände ein sogenanntes Gigafest, also eine Art Tag der offenen Tür. Tesla selbst spricht von einer County Fair, zu Deutsch so viel wie ein Jahrmarkt. Konzernchef Elon Musk hat sein Kommen ebenfalls angekündigt. Auf Wunsch der russischen Regierung haben Apple und Google die App Smart Voting des Oppositionsführers Alexei Nawalny aus ihren App Stores entfernt. Ziel der App ist es, Bürger darüber zu informieren, wie sie bei den kommenden Parlamentswahlen am besten strategisch ihre Stimme abgeben können. Die Opposition wirft Google und Apple politische Zensur vor. Das Angebot von Hörbüchern auf Apple Music ist stark rückläufig. Der Kategoriebereich Hörspiele und Hörbücher wurde in Hörspiele umbenannt, zahlreiche Audiobooks und Lesungen aus dem bisherigen Katalog entfernt. Die Sprecherin eines der größten Hörbuchverlage Deutschlands hat bestätigt, dass die Hörbücher verlagsübergreifend bei Apple Music ausgelistet würden. Weitere Details sind derzeit nicht bekannt. In Ungarns Hauptstadt Budapest wurde die erste Statue des anonymen Bitcoin-Gründers Satoshi Nakamoto enthüllt. Die Statue steht im Graphisoft Park, wo auch zahlreiche andere technisch inspirierte Skulpturen stehen, so beispielsweise ein Werk von Erno Rubik, der für seinen Zauberwürfel berühmt ist, und eine Statue des Apple-Mitbegründers Steve Jobs. Nakamoto gilt als philosophischer Vordenker der digitalen Währung, hat aber seine Identität bis heute nie preisgegeben. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 20. September. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
Startup Insider Daily Nachrichten.
Super, ja, dann freue ich mich, Christian Mehrmann ist wieder hier. Christian, ganz großartig, dass du da bist, hallo.
Ja, hallo Jan, freut mich auch.
Freue mich sehr über die beiden Themen, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Vorher vielleicht nochmal ganz kurz zu Cherry Ventures. Wer seid ihr und was macht ihr?
Genau, wir sind ein europäischer Early-Stage-Fonds. Unser Fokus sind Seed-Runden, also wir wollen das First Institutional Capital in einer Firma sein, sind ein generalistischer Fonds, also machen alle Themen breit. Hauptsache, sie haben eine Technologiekomponente. Genau, und sind damit sehr zufrieden unterwegs.
Ja, das glaube ich. Und ein Schwerpunktthema von euch, kann man wahrscheinlich sagen, war das Thema Supermarkt 2.0, wenn man es so nennen darf. Ne? Ihr habt also zum einen seid ihr ja investiert in Flink, zum anderen wart ihr investiert in Flaschenpost, habt da diesen, ich weiß gar nicht, ob die Bewertung mittlerweile oder der Kaufpreis öffentlich kommuniziert wurde, aber man munkelt ja mit einem Milliarden-Exit, Flaschenpost wurde an Oetker verkauft. Und jetzt reden wir heute über ein Thema, was in dem gleichen Space unterwegs ist, aber nochmal mit einem anderen Modell.
Genau, ja. Also wir haben sehr viel in diesem Online-Grocery- und Online-Delivery-Bereich angeschaut und wie du schon gerade richtig gesagt hast, auch gemacht als Investments. Und was jetzt heute als große News rauskam, war, dass Picnic, die holländische Online-Grocery-Firma, 600 Millionen Euro eingesammelt hat, was ja schon durchaus eine sehr, sehr große und respektable Runde ist. Und wir haben Picnic damals quasi nie als Seed-Investment angeschaut, weil die direkt, als sie losgestartet sind, 200 Millionen von holländischen Family Offices eingesammelt haben. Also es ist sozusagen die übliche Seed-Runde, gab es nie. Ja, liegt ein bisschen an dem Modell, also weil die sind ja quasi ein voll integrierter Supermarkt, also sie haben ihr eigenes Lager, ihre eigene Beschaffung, ihre eigenen Fahrzeuge, die sie selbst entwickelt haben. Das sind ja so kleine Elektrofahrzeuge, die eben genau optimiert sind für Lieferung von ihren Produkten. Dadurch war, glaube ich, von vornherein klar, dass wir jetzt sehr viel Kapital brauchen. Und dann sind die Gründer eben losgezogen und haben direkt sich von, glaube ich, von 3 oder 4 holländischen Family Offices diese 200 Millionen geholt. Ja, und dann gab es, glaube ich, nochmal ein, zwei Finanzierungsrunden. Edeka ist dann irgendwann eingestiegen für den Deutschland-Launch. Ja, das heißt, wir haben mit Edeka eine Kooperation, können über Edeka die Waren bekommen, was natürlich ein Riesenvorteil ist. Ja, weil bist du bei den großen Lebensmittellieferanten auf eine kritische Größe kommst, das dauert leider eine Weile. Deswegen kann man sich darüber sehr gut hebeln. Und genau, so, und jetzt haben die eben die 600 Millionen geraced, unter anderem von den bestehenden Investoren und mit einem meines Erachtens sehr neuen, spannenden Investor, den man vielleicht gar nicht unbedingt erwartet hätte in so einer Runde, nämlich der Bill und Melinda Gates Foundation. Die sind sozusagen, ja, also oft auf sozusagen sehr so research-driven Themen sieht man die eigentlich, ja, also sozusagen sehr futuristische Themen. Und genau, aber auf jeden Fall erstmal sehr erfreulich und Glückwunsch ans Picnic-Team für so eine große Runde.
Das ist ja, glaube ich, man spricht immer vom sogenannten Milchmann-Modell, ne?
Genau. Das Modell, was Picnic fährt, ist sozusagen, ich bin Kunde und Picnic sagt mir quasi, wann sie ungefähr da sein werden. Ja? Das heißt, die planen die Route vorher und sagen, okay, am Dienstag und am Donnerstag bin ich immer zwischen 11 und 13 Uhr in deiner Straße und den Slot kannst du dann nehmen. Das heißt, die optimieren primär erstmal ihre Logistikkette, was viel Sinn macht, weil das natürlich der größte Kostenblock ist. Also das sozusagen kann man aus der Sicht gut verstehen. Es ist andererseits etwas counterintuitive, wie sie es immer gerne sagen, im Vergleich zur Logik, die man normalerweise von Amazon und Zalando und so weiter kennt, wo man eigentlich immer aus Kundensicht zuerst denkt, ja, und überlegt, was will der Kunde und egal, was der will, das mache ich erstmal möglich und hinterher kläre ich dann, wie ich eigentlich jetzt meine Prozesse und Strukturen so baue, dass ich damit auch Geld verdienen kann. Ja. Und die haben hier ein anderes Modell, was aber eben trotzdem sehr, sehr gut ankommt bei Kunden.
Ja, wie ist das denn jetzt, wenn jetzt diese drei Modelle, also von denen du ja zwei sehr gut kennst, wenn die jetzt aufeinandertreffen, Also was würdest du sagen, ist dann hinterher tatsächlich der Kunde und seine Spontanität, jetzt kaufen zu wollen, ist das der entscheidende Vorteil dann eben von dem Modell, ich weiß nicht, Flink, Gorillas oder auch Flaschenpost? Da hat man das zwei Stunden Lieferfenster oder zumindest das Versprechen eines 2 Stunden Lieferfensters, sagen wir mal so. Und hier hat man eben gegenübergestellt einfach feste Lieferzeiten, was weiß ich, 2-3 Mal die Woche oder sowas. Ist das hinterher das entscheidende Kriterium oder findet der Wettbewerb an einer ganz anderen Stelle statt und wird gewonnen?
Also ich glaube, man kann wahrscheinlich erstmal diese 3 unterschiedlichen Modelle sozusagen einteilen, indem man sagt, das eine ist wirklich Quick Commerce, ja, also Flink, Gorillas, innerhalb von 10 Minuten bekomme ich meine Produkte. Das ist eher ein quasi Großstadtmodell, also es funktioniert natürlich nicht auf dem Land, ja, sondern immer nur in Ballungsräumen. Das ist das eine Modell, hat halt eben sozusagen für den Kunden einen sehr hohen Convenience-Aspekt, ja, weil es eben so schnell ist. Ob das jetzt 10 Minuten sein muss oder am Ende 20 oder 30, das ist, glaube ich, das wird man sehen. Ich glaube, die 10 Minuten sind erstmal ein super Marketing-Gag, weil jeder denkt, das kann doch gar nicht sein, probiere ich das mal. Ja, und dann sieht er, okay, es funktioniert wirklich. Aber da kann man wahrscheinlich in einem optimierten Zustand, wird das irgendwann eher so bei, denke ich, 20 bis 30 Minuten landen. Dann gibt es das zweite Modell, ist quasi das, sage ich mal, 2-Stunden-Fenster-Modell. Ja, also das ist das, was Flaschenpost macht, das ist das, was Rohlik oder in Deutschland, glaube ich, Knusper heißen, machen. Das heißt, der Kunde bestellt und innerhalb von 2 Stunden kommt dann irgendwann die Lieferung. Und die Lieferung ist aber eben gebündelt mit mehreren anderen Lieferungen, die in derselben Gegend sind, die aber dann in einem Auto ausgefahren werden. Ja. Das ist sozusagen, und wir haben damals bei Flaschenpost auch gesehen, diese 2 Stunden, das war damals schon wow. Ja, jetzt sind die Leute natürlich etwas verwöhnt plötzlich mit 10 Minuten, aber diese 2 Stunden, das reicht ja vollkommen. Ja, also jeder kann planen, ob er in den nächsten 2 Stunden zu Hause ist oder nicht. Das hilft aber natürlich eben, die Operations besser zu optimieren. Ja, und Flaschenpost bietet ja mittlerweile auch Lebensmittel an und Rohling auch. Also das ist sozusagen, würde ich sagen, auch nochmal sehr, sehr kundenorientiert. Und das dritte Modell, eben das Picknick-Modell, ist dann sozusagen hat einen etwas anderen Angle, also hat nicht ganz so sehr dieses On-Demand, also sozusagen ich bekomme eben nicht was sofort, ja, da ist eben das Argument von denen, dass sie sagen, wer braucht denn sofort irgendwie Butter und Milch und Eier und irgendwas, ja, braucht doch niemand, kann ich ja alles vorher planen, und deswegen haben die eben längere Vorlaufzeiten, sind aber dafür in der Logistikkette quasi optimierter und etwas entspannter, plus haben eben, dadurch, dass sie diese Elektroautos haben, so einen sehr Sustainability geprägten Ansatz. Ja, also das sind so kann man diese 3 Modelle abschichten. Ja, am Ende gibt es sicher immer mal den Use Case für, ich brauche was ganz schnell, und es gibt auch den Use Case für, ich mache mal einen Wocheneinkauf vielleicht später, wobei natürlich jeder dieser 3 Player möchte den Wocheneinkauf haben, das ist klar, ne? Weil da ist sozusagen einfach unglaublich viel Geld drin, und genauso will eben ein Flink den Wocheneinkauf haben und nicht nur, ach, ich brauche noch mal kurz irgendwie 4 Bier, 2 Wasser und eine Tüte Chips, und Picknick will es eben auch. Also von daher, das am Ende geht der Kampf natürlich von allen um den Endkundenzugang.
Und wird das hinterher ein Preiskampf, würdest du sagen? Also wir haben ja jetzt schon quasi in dem ganzen Quick-Commerce, Quick-Grocery-Bereich haben wir ja quasi diese Gutscheinschlacht gerade, die da stattfindet. Siehst du das hier dann quasi auf einer anderen Ebene auch nochmal, dass die sich da begegnen und vielleicht auch preislich unterbieten? Oder ist es vielleicht hinterher sogar eine prozessuale Frage? Weil, also, was ich ja schon spannend finde, Picknick hat ja dann wahrscheinlich sehr starre Prozesse. Ne? Die bauen ihre Lager selbst, die bauen ihre Wagen, und da kommen sie ja aus diesen Prozessen wahrscheinlich irgendwann nur noch ganz schwer wieder raus, wohingegen ein Flink und Gorilla, ich meine, das ist ja quasi noch irgendwie sehr Freestyle wahrscheinlich, was da alles passiert. Ne?
Also ich glaube, ein Picknick ist sozusagen, wie du schon sagst, kann am Ende in den Strukturen nicht komplett mehr ausbrechen. Ja? Also das heißt sozusagen, die sind fest. Am Ende, glaube ich, geht es darum, wer kann die beste Customer Retention erzeugen, ja? Und hinten raus die beste Kostenstruktur bauen. Ja? Und Kostenstruktur aber eher auf der wahrscheinlich Logistik- und Marketingkostenseite, weniger auf der Einkaufsseite der Produkte. Ja? Also der Lebensmittelhandel ist ja nicht dafür berühmt, dass er softwareähnliche Margen hat, sondern das Gegenteil. Also wenn man sich anschaut, wie viel Marge macht eben Aldi, Lidl, Rewe, Edeka, das ist sozusagen im sehr niedrigen einstelligen Prozentbereich. Ja, das heißt, in dem Business ist strukturell einfach wenig Marge drin, ja, weil es gibt eben sozusagen Lieferanten, die eine gewisse Stärke haben und so weiter. Das heißt, dass jetzt jemand über die Einkaufsseite da am Ende gewinnt, ist sozusagen eher unwahrscheinlich. Ich glaube, da kann man schlau sein mit Partnerschaften und Marketingkooperationen und so weiter. Aber ich glaube, es unterscheidet sich am Ende eher, oder der Kampf sozusagen, wer gewinnt, entscheidet sich eher im Bereich Kundenzugang und Retention und wie happy sind meine Customer und wie sehr habe ich auch noch parallel meine Kosten im Griff.
Jetzt hast du gerade Aldi und Lidl ja schon angesprochen. Wir haben es ja jetzt hier, also ich bei Flink, ich möchte jetzt auch keine Details rauslocken, aber ich glaube, da ist noch keine Unicorn-Bewertung. Gorillas hatten einen Unicorn-Status, Flaschenpost anscheinend auch beim Verkauf und bei Picknick gehen wir auch davon aus, oder ist muss ja so sein, ne?
Ich hoffe, ja.
Ja, wahrscheinlich, ne? Also die Frage, worauf ich hinaus möchte, ist, welches von den drei Modellen hätte denn die Chance, mal in so eine Lidl- oder Aldi-Dimension vorzustoßen? Also, dass sie wirklich so ein richtig globaler, großer Supermarkt-Player werden? Also, weil das ist ja nochmal, also vom Unicorn ein bisschen zu einer Aldi-Liga oder Lidl-Liga ist ja nochmal ein ganz großer Sprung, ne?
Absolut, ja. Man muss aber natürlich auch sehen, wie lange hatten Aldi und Lidl Zeit dafür, ja? Also das sind ja jetzt auch keine Unternehmen, die irgendwie 10 Jahre alt sind, sondern eher, ich kenne das ehrlicherweise nicht genau.
Nee, aber so meine ich das auch nicht. Ich meine aber nur generell, ne? Also jetzt meine ich gar nicht auf der Zeitachse, ja?
Ja, genau. Also ich glaube sozusagen die haben auf jeden Fall das Potenzial, ja, weil sozusagen das jetzige Modell, was eben Aldi und Lidl fahren und Edeka und Rewe sind wahrscheinlich der fast bessere Vergleich, weil Aldi und Lidl nochmal anders sind, weil sie eben sehr stark diesen Discount-Gedanken haben. Ja. Aber so, das ist sozusagen ein Modell, was historisch super war, das traditionelle Modell, aber wie eben so vieles, ja, wird auch das disrupted, ja. Und ich glaube eben, dass jetzt die Online-Player, das sind natürlich jetzt erstmal auch mehrere und sozusagen mit etwas ungewissem Ausgang, wer dann am Ende das Rennen macht. Aber das ist schon eben die Zukunft, ja. Also es gibt in Moskau beispielsweise, ja, werden 40% der Online-Einkäufe, also sozusagen Grocery-Einkäufe, funktionieren über dieses Quick-Commerce-Modell mittlerweile. Und das zeigt ja sehr klar, wie viel Potenzial da drin steckt. Ja. Es kann sein, in kleinen Städten, so, da wird wahrscheinlich dann immer einfach der normale Supermarkt bleiben, weil das für die jeweilige Region die beste Struktur ist, ja, das Modell, was dort am besten funktioniert. Aber ich glaube schon, dass eben in großen Städten das nicht unbedingt das Modell der Zukunft ist.
Und dann ist vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss dazu die Frage, Edeka ist hier ein Hauptakteur, also die waren an dem Deutschland-Geschäft, das war glaube ich eine eigenständige GmbH, da waren sie beteiligt, das ist jetzt glaube ich gemerged worden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber auf jeden Fall gibt es diese Kooperation, bei Flink ist Rewe irgendwie ein Partner. Braucht jeder, also auch so ein Rohling oder Gorillas oder sowas, brauchen die irgendwann auch so einen Partner? Und damit verbunden die Frage, irgendwann sind diese Partner ja auch weg, ne? Also irgendwann ist der Markt ja aufgeteilt. So viele Supermarktketten gibt es ja dann doch nicht.
Das stimmt. Wobei es natürlich schon in jedem Land wahrscheinlich so, ja, irgendwas zwischen 3 und 5 größeren Playern gibt. Also ich glaube, diese Kooperationen machen schon sehr viel Sinn, ja, weil man einfach eben bis man als Startup in der Größe ist, dass man bei den Lieferanten ernst genommen wird, das dauert halt eine Weile. Ja. Und ich habe, das war bei Flaschenpost ein bisschen anders, weil sozusagen die Produktpalette viel, viel kleiner ist. Ja. Das heißt, es gibt nur eben 5, 6, 7 große Biermarken, dann gibt es irgendwie wenige Wassermarken und dann gibt es Coca-Cola und Pepsi, das war's. Ja. Das heißt, da komme ich sehr schnell auf kritische Volumina bei denen und kann vernünftig mit denen verhandeln. Versus bis ich jetzt bei Unilever für eine bestimmte Zahnpasta eine vernünftige Größe habe, das dauert echt lang. Ja. Und so lange werde ich dann nie halbwegs gute Einkaufskonditionen bekommen. Und sich da einen Partner zu suchen, mit dem man kooperieren kann, ja, und von dem man da auch einfach Sachen lernen kann, das macht, glaube ich, schon viel Sinn.
Ja, aber das mit den 5 Supermarktmarken, also ich meine jetzt Edeka ist weg, Rewe ist weg. Du willst ja jetzt als Beispiel Gorillas, du willst ja jetzt nicht irgendwie eine Kooperation mit Aldi verkünden. Ne? Das heißt, du willst ja hinterher wahrscheinlich schon irgendwie so die Marken auch mit Strahlkraft, die irgendwie so ein bisschen sexy oder Premium-Segment ausstrahlen oder Qualitätsversprechen haben. Und davon gibt es ja dann auch nicht so viele, ne?
Das ist absolut, ja. Also ich glaube, in Deutschland die beiden Großen sozusagen sind jetzt weg, ja. Ja, aber sozusagen in anderen Ländern hast du natürlich wieder andere Marken, die dort groß sind, ja. Aber klar, von daher ist sozusagen, es gibt nicht unendlich viele Partner, mit denen ich arbeiten kann. Und wenn ich es gar nicht mache, wie gesagt, muss ich einfach deutlich mehr Geld aufwenden, um nach vorne zu kommen.
Super, Christian. Jetzt haben wir hier schon sehr, sehr ausführlich gesprochen. Wir haben ja eigentlich noch ein zweites Thema. Lass uns da nochmal schnell reingehen. Das ist ja jetzt kein, sagen wir mal, hierzulande nicht ganz so wichtiges Thema, aber es ist trotzdem total faszinierend, ne?
Ja, absolut, ja. Und nochmal eine andere Größenregion, ja. Und zwar Discord, eine US-Firma, hat gerade auf einer 15 Milliarden Bewertung nochmal Geld geraced, und zwar 500 Millionen und von Dragoneer, das ist ein großer US-Hedgefund oder Crossover-Fund, das sie dann auch viele IPOs zeichnen. Und vor einem Jahr war die Firma nur die Hälfte, was heißt nur, ja, also war 7 Milliarden wert. Ja. Zeigt einfach, wie schnell die sich entwickelt haben. Was macht Discord? Auch nochmal kurz zum Verständnis, weil sicher nicht alle Leute User von Discord sind. Discord hat eigentlich im Gaming-Bereich angefangen, ja, und war das Tool, mit dem sich Gamer parallel quasi unterhalten haben, Gaming-Sessions ansehen konnten und vor allem aber eben auch über Voice kommuniziert haben. Ja. Und dann haben die irgendwann verstanden, okay, die Gaming-Community ist die eine, aber vielleicht kann ich auch nochmal in andere Communities gehen. Ja. Also zum Beispiel zu Künstlern oder zu Schülergruppen. Das ist das, wo sie jetzt so im letzten Jahr reingewachsen sind. Ja. Und die haben mittlerweile mehr als 150 Millionen Monthly Active Users, also schon sehr, sehr signifikant. Und ja, also ich glaube, sicherlich auch in Pandemiezeiten eher ein Modell, was natürlich davon profitiert hat, dass die Leute alle zu Hause sitzen. Und ja, also sieht zumindest alles super aus, ja, wenn man so schnell die Bewertung verdoppelt. Und diese Traction mit 150 Millionen Usern, das spricht natürlich auch für sich.
Siehst du andere Player in dem Bereich? Weil also dieses, sag mal, Forenmodell, das gibt es ja schon Ewigkeiten. Das war ja, ich glaube, so aus den Urzeiten des Internets eine der ersten Dinge, die da entstanden sind eigentlich. Ne? Aber es haben sich, glaube ich, hierzulande, also mal vielleicht außer jetzt so eine gute Frage oder sowas, aber eigentlich wenig Dinge etabliert, oder?
Absolut, ja. Also wir sehen da schon immer wieder quasi neue Firmen, die das versuchen. Ja? Also es ist ja irgendwie so eine Mischung aus, wie du schon sagst, Forum und Social Network. Und diese Modelle sind halt aus Investorensicht eben extrem schwierig, ja, weil ich muss dieses anfängliche Momentum erstmal kreieren, ja, und genug User bekommen und eben auch sozusagen genug Content auf der einen Seite providen und genug User, die es dann eben anschauen, auf der anderen Seite haben. Und das ist eben relativ schwer, das organisch hinzubekommen, ja, weil ich kann es mir nicht leisten, diese User alle einzukaufen mit Marketinggeld. Also das sozusagen würde sich nie rechnen. Und deswegen sind eben diese Modelle, diese Community-Modelle extrem schwer vorherzusagen. Ja? Und deswegen ist dann, wenn es mal so ein Breakout gibt, wie jetzt Discord, wo dann das sozusagen ist ein bisschen so Winner takes it all natürlich. Ja? Dann sozusagen nutzen das alle, ja? Weil dann sind eben all deine Freunde auf der Plattform und dann wirst du nicht zu einer kleineren gehen. Deswegen ja, gab es sozusagen da jetzt leider aus Europa, glaube ich, jetzt erstmal nichts unbedingt Vergleichbares. Aber wie gesagt, ist ein sehr, sehr schwieriges Modell.
Ja, ich habe nochmal rausgesucht, dass ich hoffe, die Zahl stimmt, aber das ist vom Wall Street Journal, 130 Millionen Dollar Revenue im letzten Jahr, in 2020. Das heißt, die tarieren jetzt wahrscheinlich, damit ich so richtig im Kopf rechne, so auf 110 Mal Umsatz.
Ja, also es ist sozusagen, also sie haben sich wiederum natürlich auch sicherlich nochmal deutlich erweitert im Wachstum. Ist bei solchen Modellen geht es aber auch nicht primär jetzt schon unbedingt um Umsatz, ja, und man würde das an einem Umsatzwachstum machen, sondern einfach auch um sozusagen schaffe ich es, eben dieser Winner zu werden in der Kategorie. Ja, und da es eben so ein Winner takes it all Modell ist, ja, wenn ich das schaffe, dann kreiere ich nochmal sozusagen extra Wert. Ja, und es geht, glaube ich, eher darum, schaffe ich es, möglichst viele User zu mir zu bekommen und die engaged zu halten, und Monetarisierung kommt dann sicherlich erst nochmal etwas nachgelagert. Ja. Also ich glaube nicht, dass das aktuell sehr stark da im Fokus ist.
Ja, genau. Also der Turnover oder Revenue 2019 war auch nur 45 Millionen. Das heißt, das haben sie irgendwie verdreifacht. Das ist schon mal wirklich signifikant. Wenn es so weiterginge, wäre es natürlich trotzdem eine tolle Story. Trotzdem ist mir nicht ganz klar, wie verdienen die hinterher Geld? Ist das dann primär über Advertising, oder siehst du da irgendwann auch Premium-Modelle, die dann irgendwie greifen könnten? Bis hin vielleicht zu, ich weiß nicht, sogar sowas wie, ich weiß nicht, OnlyFans oder sowas, dass man tatsächlich sogar richtige Plattformen schafft da und integriert, wo andere sich dann irgendwie, wo andere ihre Nutzerbindung dann, weiß nicht, monetarisieren können.
Also das sozusagen das einfachste und, sag ich mal, platteste Monetarisierungsmodell ist natürlich immer Advertising, also ich schalte einfach irgendwie Anzeigen. Das hat aber natürlich auch Nachteile für die User Experience, ja. Also die User wollen ja nicht ständig da irgendwie Werbung sehen. Ja. Also das ist eins, dann gibt es sicherlich, wird es irgendwelche Premium-Accounts geben, genau, oder wie du sagst, es können sozusagen User anfangen, sich selbst zu monetarisieren. Also ich glaube, da gibt es sozusagen einen großen Blumenstrauß an einzelnen Optionen, die sicher selbst jetzt auch erstmal noch austesten müssen, ja, was dann am Ende das finale Monetarisierungsmodell ist. Aber ich glaube, was einfach wichtig ist, sie haben es geschafft, eine wahnsinnig hohe Userzahl mit 150 Millionen Monthly Active Users an sich zu binden, die auch eben immer wieder kommen. Ja, und ich glaube, das ist eben das Entscheidende. Und man sagt eigentlich, wenn du das hast, dann wird alles andere auch sozusagen irgendwie folgen. Ja.
Und das ist aber auch ein Markt, den ihr euch nicht mehr anschaut, weil wahrscheinlich ist der einfach abgefahren, ne?
Ja, also ich glaube sozusagen jetzt der spezifische Markt ist abgefahren, aber es gibt natürlich immer neue Trends, ja. Also es wird sozusagen auch irgendwann wird ein Discord wahrscheinlich disrupted in ein paar Jahren. Also von daher sozusagen muss man immer nach vorne schauen und sehen, was gibt's in der Zukunft für neue Modelle und wie wird sich da das Userverhalten anpassen und darf da eigentlich gar nicht zu sehr in den Rückspiegel schauen.
Und dann aber trotzdem noch ein kurzer Blick in den Rückspiegel. Microsoft wollte die ja kaufen, glaube ich, im April, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da war der ausgerufene Preis 10 Milliarden, meines Erachtens, der wurde abgelehnt von Discord. Konntest du den Schritt von Microsoft verstehen und auch den von Discord?
Ja, also ich glaube, es ging sogar am Ende bis auf 12 Milliarden hoch und dann wurde es abgesagt. Ja, also verstehe ich gar nicht schon. Ja. Also Microsoft findet natürlich alle Modelle gut, wo du quasi viele User hast, ja, und die sozusagen, also Microsoft ist ja auch selber mittlerweile so groß und hat so viele Business Units. Ja. Also ich glaube, das ist schon, macht schon viel Sinn für die, das zu kaufen. Und klar, da hat ein Discord sicherlich gesagt, naja, also das ist zwar nett, aber solange ich sozusagen erstmal weiter als Private Company bleiben kann und so viel Potenzial wahrscheinlich einfach noch in dieser Firma sehe, dass sie davon ausgehen, dass sie zu einer deutlich höheren Bewertung IPOen können irgendwann. Deswegen wollen sie sicherlich nicht zu früh verkaufen, ja, und ist auch sicher verständlich.
Cool, Christian. Also wahrscheinlich könnten wir jetzt über beide Themen noch ein bisschen länger sprechen, aber das war jetzt schon wirklich ein guter Ritt, finde ich. Haben wir denn aus deiner Sicht was ganz Dringendes vergessen?
Nein, ich glaube, wir haben zu den beiden Themen, die meines Erachtens beide sehr, sehr spannend sind und ja auch beide sehr große Finanzierungsrunden sind, was einfach auch den aktuellen Zeitgeist widerspiegelt, haben wir, glaube ich, alles besprochen.
Du, dann vielen Dank, dass du da warst und dann freue ich mich aufs nächste Mal.
Ja, sehr gerne, Jan. Vielen Dank.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
So, damit sind wir durch für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war Christian Mehrmann von Cherry Ventures. Ich fand es mal wieder super spannend, weil wir halt eben so einen Rundumschlag gelandet haben, finde ich. Und die Themen, die wir besprochen haben, ich fand sie super interessant. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn der Podcast von noch mehr Menschen gehört wird. Von daher auch dafür vielen Dank. Vielleicht kennt ihr ja in eurem näheren Umfeld jemanden, der sich für Startups interessiert oder für Gründung oder kurz vor einer Finanzierungsrunde steht. Oder, und das ist nochmal der Hinweis auf nachher, der möglicherweise nicht genau weiß, was er wählen möchte bei der kommenden Bundestagswahl. Deswegen nachher das Gespräch mit Valerie Sternberg-Irvani, Co-Präsident und Spitzenkandidatin von Volt hier in Berlin und Direktkandidatin von Volt für Berlin-Mitte. Und wie gesagt, wir haben so circa 30 Minuten gesprochen, glaube ich, über sehr, sehr viele Themen. Bildet euch selbst eine Meinung. Volt ist irgendwie, glaube ich, eine ganz coole Partei, aber ob ihr das auch so seht, entscheidet das selbst. Wie gesagt, 14 Uhr geht's weiter. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis nachher. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.